SRF 1.
Mit 16 fuhr Lara Gut ihr erstes Weltcuprennen. Mit 17 wurde sie jüngste Siegerin eines Super-G-Weltcuprennens. Und in Schladming holte sie sich ihre dritte Silbermedaille an einer Ski-WM. Das Ausnahmetalent steht im Rampenlicht und damit tut sie sich manchmal schwer, was ihr schon mal den Ruf einer Zicke eingebracht hat. Mit Susan Brunner hat sie über Rampenlicht, Familie und ihre Leidenschaft fürs Skifahren gesprochen. Am Telefon aus Italien, wo sich Lara gut erholt hat vor dem nächsten Weltcuprennen.
Das Tagesgespräch.
Ski-WM in Schladming ist schon ein paar Tage her. Lara Gut, Sie sind irgendwo in der Gegend von Sestriere, hat man mir gesagt, am Handy. Wir haben so eine App, die eigentlich auch tönt wie eine Studioleitung. Das haben Sie jetzt runtergeladen auf Ihrem Handy. Können Sie vielleicht beschreiben, wie es aussieht, dort wo Sie sind?
Ja, also ich war in Schladming mit dem Schnee und jetzt ist eigentlich nicht viel anders. Ich bin bei meinem Freund und er wohnt in der Nähe von Sestriere und ich bin auch wieder im Schnee. Aber ja, also bis April ist es eigentlich ideal für mich, mit dem Schnee zu sein.
Also Sie sind schon Ski gefahren heute, nehme ich an?
Ja, genau. Und heute am Nachmittag bin ich endlich wieder auf einem Snowboard gewesen. Das ist etwas, das ich nicht mache, seit, keine Ahnung, ich 13 bin. Und ja, einfach ein bisschen als Abwechslung. Eben, es fängt schon wieder mit der Rennen an. Und dann, ja, ein bisschen Abwechslung ist ja gut.
Also das heisst, dass Sie haben jetzt nach der ganzen WM haben sich eine Zeit für sich gehabt, einfach zum Skifahren oder respektive Snowboarden?
Ja, also ich bin eigentlich am Wochenende ein bisschen krank gewesen. Man hört das auch sehr wahrscheinlich mit der Stimme. Es ist immer so, wenn man bei grossen Anlässen ist, also es ist für mich das dritte Mal, und egal, ob man Medaille gewinnt oder nicht, es ist so ein riesiger Rummel und es ist gar nicht Zeit zum Erholen, dass nachher, wenn endlich alles vorbei ist, ja, es passiert oft, dass man ein bisschen krank ist. Von dem her, ich bin am Wochenende ein bisschen ruhig gewesen. Und jetzt, ja, ich habe wirklich profitiert vom Skifahren, weil es ist halt, wenn wir immer unterwegs sind, wir ziehen ja immer auf die Ski, aber es sind immer Stangen oder Übungen und bist halt immer, sagen wir, für deinen Beruf dort. Aber eigentlich Skifahren ist meine Leidenschaft, von dem her, es ist immer schön, wenn ich da sein kann und halt ein bisschen für mich go fahren.
Wie ist denn das? Können Sie eigentlich noch auf eine ganz gewöhnliche Skipiste mit anderen Leuten oder werden Sie da dauernd angeredet?
Nein, das nicht. Und vor allem, ich gehe nicht mit den Sponsoren fahren, von denen keiner erkennt mich. Es kann halt passieren, es ist halt ein bisschen speziell. Ich meine, weil auch bei den Rennen, wenn wir einfahren, wir haben normalerweise immer eine Piste, die gesperrt ist. Und von dem her, du musst dich auf dich selber konzentrieren. Und da, wenn ich frei fahre, ich muss halt immer aufpassen, wie jeder normale Mensch, auf die anderen Leute, die rundum sind. Aber ja, ich habe auch normale Ski an den Füssen, so riesen Slalom-Ski. Von dem her, es ist nicht so kompliziert wie mit Abfahrtski. Weil mit Abfahrtski sind wir viel schneller und dann musst du wirklich aufpassen, dass du keinen Unfall baust. Und da nicht, weil ich fahre halt langsamer, als was ich in der Stange würde fahren.
Auch zum Verletzungen vermeiden, nehme ich an, oder?
Ja, also es ist sicher das, aber ich meine, Skifahren, wenn man das kann man das sowieso immer. Aber sicher auf die Piste muss man viel mehr aufpassen, weil klar, wenn zwischen den Stangen bist oder bei den Rennen, du bist allein auf der Piste und musst dich auf dich selber konzentrieren. Und wenn du auf der Piste bist, das ist für jeden Skifahrer, man muss wirklich aufpassen, weil es kann so schnell passieren, dass man nicht einen anderen Skifahrer nicht sieht und dann ist gerade ein Crash aufgebaut, also von dem her. Ja,
und das gäbe sicher eine negative Schlagzeile, wenn irgendwie die Lara Gut oder jemand auf der Skipiste jemand überfährt. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt, dass ich sonst auf Pisten fahre, wo nicht einfach Leute sich rumtummeln. Können Sie auch abseits von der Piste fahren? Also wenn Sie sagen, Snowboarden, so Sachen, Touren machen, einsam in der Natur, so Sachen?
Also das passiert eigentlich mehr, wenn wir bei den Rennen sind und vielleicht in der Nacht etwa 30 cm Schnee kommen und dann wird das Rennen oder das Training abgesagt und dann wir denken also mit dem Team, was machen wir, gehen wir ein bisschen frei fahren oder Tüffchen fahren. Das ist zum Beispiel im Schladming passiert, am Tag vor dem Super-G, weil es hat so viel geschneit und dann sind wir Sand gefahren, gecancelt und dann sind wir halt mit der ganzen Mannschaft, weil ein paar von den Fahrern sind letztes Jahr nicht bei den Finale mit dabei gewesen, dann müssen wir schauen, wie die Skigebiete sind und wir haben es halt profitiert, ein bisschen Tüffchen fahren.
Das klingt super. ein Bild, das mir bleibt, und jetzt komme ich ein bisschen auf Ihre Arbeit zu reden. Es hat irgendjemand einmal beschrieben, wie Sie ein Training gemacht haben in Zermatt. Sie sind auf einem kleinen Matterhorn gewesen. Das ist, glaube ich, etwa 3800 Meter über Meer. Und Sie haben trainiert, bis die Sonne untergegangen ist. Wie gerne machen Sie das?
Ja, es ist immer cool, wenn man also das Gleiche macht, aber irgendwie auf eine andere Art. Weil ich habe zum Beispiel mit Tanja Putjanin gesprochen, einmal auf SASFE, und sie hat gesagt, ja, für mich ist es auch wichtig, dass wir ein bisschen die Trainingsorte wechseln, weil für 10 Jahre ich kann nicht jedes Mal auf dem gleichen Skigebiet gehen, weil irgendwann, es ist nicht für die Motivation, tut es nicht mehr so gut. Und ich finde, es ist eben wichtig, dass man kann, keine Ahnung, Riesenslalom trainieren, aber wie die Trainer probieren, Abstände zu wechseln oder etwas anderes mit den Schuhen zu machen und so etwas, dass man halt auch probiert, vielleicht eine andere Zeit zu trainieren, weil zum Beispiel im Dezember, wir haben das Rennen zu Aare gehabt und das war am Abend gewesen. Und das passiert fast nie, dass wir am Abend trainieren, und ich bin auch müde gewesen, und es ist schon speziell, also erste Lauf haben wir etwa um 4 Uhr gehabt, glaube ich, und zweite um 7 Uhr, und wenn man nie gewöhnt ist, das zu machen, dann es braucht schon ein bisschen Energie. Und es sind einfach so Kleinigkeiten, das man auch im Sommer trainieren. Und zum Beispiel, dann im Sommer, wir haben 3 Wochen Zermatt trainiert, und dann haben wir entschieden, am Ende halt 3 Tage oben am kleinen Matterhorn zu übernachten, weil auch der Staff von Zermatt ist immer mega freundlich und unterstützlos. Und dann, wir haben halt am Morgen trainiert, normal wie jede andere Mannschaft, aber am Nachmittag, anstatt wieder runter im also im Stadt Zermatt zu gehen. Wir sind oben auf dem kleinen Matterhorn geblieben und etwa um 9 Uhr am Abend, als es wieder Schnee gefroren hat, wir haben wieder ein Slalom Highlight am Abend gehabt. Also es ist speziell, klar, kannst du das nicht den ganzen Sommer machen, weil dort oben zu schlafen, brauchst du viel mehr Zeit zum Erholen. Aber es sind Kleinigkeiten, und wer weiss, vielleicht sind die Sachen, die dich helfen, am richtigen Moment die 200 schneller zu sein als die anderen.
Also diese Art von Training, aber das heisst, es macht Ihnen auch Spass. Es ist nicht so, weil viele denken irgendwie, warum tut man sich das an, oder? Von morgen bis am Abend trainieren oder einfach so viel. Und das ist jetzt nur eine Piste. Sie müssen ja noch wahrscheinlich Ernährung schauen, sie müssen in Kraftraum und all so Sachen.
Ja, ich würde sagen, wir tun das, weil es macht uns Spass. Also irgendwann, es ist halt unsere Leidenschaft, dass wir zum Glück als Beruf machen können. Und es ist genau das Gleiche. Die Leute, die können, keine Ahnung, den ganzen Tag mit Zahlen umzählen und suchen tausende Sachen, wieso das Auto muss schneller sein als die anderen, leichter und alles. Und wenn man keine Leidenschaft dafür hat, dann kann man schon verstehen, ich mache das einen Tag, es ist eine interessante Erfahrung und fertig, Schluss. Aber wenn man das als eben Leidenschaft hat und mit dem aufwachsen ist, das ist ja normal. Also für mich, Skifahren, es ist Freiheit. Also, wenn ich wirklich in der Stange fahren kann oder auch früh fahren, ich fühle mich frei und ich mache, was mir Spass macht. Und das ist genau das Gleiche für andere Menschen, die, keine Ahnung, so gerne kochen oder lesen oder schreiben oder fotografieren und so. Es ist halt für mich logisch, dass es nicht kann gehen, nur Skifahren und Spass. Ich weiss, wenn ich will mit dem Besten der Welt mithalten und so schnell fahren wie sie, dann ich muss halt etwas mehr machen. Und als ich mich entschieden habe, eben Skifahrerin zu werden als Beruf, dann habe ich halt auch in Kauf genommen, dass ich muss halt jeden Tag im Kraftraum schwitzen und mein Material zu entwickeln. Aber das ist halt eine Sache, die ich gewählt habe. Und von dem her, ich bin, sagen wir, fast jeden Tag mehr als nur zufrieden, das machen zu können.
Das löst Ihnen nie ab?
Nein.
Etwas, wo glaub, viele Gleichaltrige, also ich weiss, meine Gottenbau hat mich schon gefragt, wie kann man das nur? Ihr Vater war ja Trainer, Ihr erster Trainer auch gewesen. Ja. Und er hat mir gesagt in der Pubertät mal, wie hält man seine Familie ständig aus? Können Sie mir eine Antwort geben?
Ja, es ist nicht so einfach zum erklären. Also es ist viel einfacher zu machen als zu erklären, weil es sind auch Sachen, dass man lernt. Also ich meine, wenn einer mit 18 noch mit seinen Eltern wohnt, es gibt Streit, aber irgendwann man tut sich entwickeln und man versteht, wie kann man, sagen wir eben, zusammenleben. Und auch mit meinem Vater, es hat sich entwickelt, weil mit 17, er ist mein Vater, der mit mir umgereist ist als Unterstützung. Also wenn ich schaue, zum Beispiel auch eine Schifferin, sie ist auch 17 und Sie ist noch sogar Amerikanerin, von dem sie ist nie zu Hause. Und ihre Mutter reist mit ihr zusammen. Also sie braucht als eine Person und das ist halt seine Mutter eben als Vertrauensperson. Das ist auch für mich so gewesen. Aber irgendwann, ich habe mehr einen Trainer gebraucht als einen Vater und er hat mich so gut gekannt, schon von vorher, und er ist halt schon vorher mein Trainer geworden, dass, wenn wir unterwegs sind, er ist, ich würde sagen, 90% von der Zeit, er ist mein Trainer. Und von dem her, es sind zwei fast verschiedene Personen. Aber es passiert oft, wenn ich wirklich in dem Moment ich brauche jemanden, dann kommt mein Vater. Und das ist für mich eine riesige Unterstützung. Zum Beispiel auch am Sonntag, als meine Abfahrt nicht so gut gelaufen ist. Ein Trainer hat sehr wahrscheinlich das Ganze analysiert und mit mir reden und wieso am Freitag ist gegangen und am Sonntag nicht. Und dann, ich habe nicht einen Trainer gebraucht, aber ich habe meinen Vater gebraucht. Und er hat mir gar nichts gesagt. Er ist neben mir gestanden und irgendwann ich habe einfach gesagt, okay, also ich habe das Ganze verdaut und jetzt müssen wir wieder weiter schauen und für den Riesenslalom trainieren. Und dann er ist wieder mein Trainer geworden und gesagt, okay, also morgen machen wir das und das. Also es ist auch eine Sache, wo man muss halt lernen, wie mit dem umzugehen. Und es ist auch eine Sache, also viele denken, dass es schwierig sein kann, mit seinem Vater zu arbeiten. Aber man muss auch nicht vergessen, dass es ist immer die Familie, die neben dir steht, wenn es nicht gut geht. Oder wenn wirklich jemanden brauchst, deine Familie wird nie Nein sagen. Und das ist auch mir mega wichtig, weil als Trainer, ich bin mir sicher, mein Vater wird immer alles 100% machen und geben, dass mir hilft. Und es gibt doch andere Trainer, die das als 99% machen, weil schlussendlich bist du nicht die Tochter, und von dem her, sie sagen, ja, sie ist eine Athletin, und wenn es nicht so gut läuft, dann ich suche mir eine neue Athletin für nächstes Jahr.
Sie sagen auch klar, es ist der Vater, der auch mal nichts sagt, wenn sie mal nicht so gut fahren oder es nicht so läuft, wie sie wollen. Gleichzeitig, oder der Rollenwechsel zum Trainer, ich möchte mich einfach erinnern, mein Vater hat mir das Autofahren beigebracht. Und ich habe mich zwischendurch so genervt, dass ich ausgestiegen bin. Das passiert Ihnen nie?
Nein, nicht so. Also klar, wir sind zwei Menschen und wir haben auch verschiedene Meinungen, weil als Charakter sind wir zum Glück wirklich verschiedene. Also er ist ruhiger, er tut viel mehr analysieren und nachdenken und zum Glück, weil ich bin eine, die nach 2 Sekunden, dass etwas passiert hat, schon tausende Meinungen gehabt und schon müssen antworten. Und von dem her, ich glaube mir, es ist ein gutes Gleichgewicht. Und dazu auch, ich habe einfach das Glück, ich kann mit ihm reden. Es kann passieren, dass er mir sagt, nein, das geht überhaupt nicht, so kannst du das nicht machen. Und ich reg mich auf. Und dann vielleicht wir reden am Tag später wieder drauf. Und dann, es stimmt, was er gesagt hat. Also, ich habe auch gelernt zu akzeptieren, dass ich muss meine Fehler akzeptieren und ich muss akzeptieren, dass mit Leuten sagen, was ich falsch mache und ich muss mich mühen, das zu ändern, anstatt zu sagen, also, anstatt zu motivieren, wieso ich das an Welle so mache. Ja, ich glaube, ich habe einfach das Glück, dass er die Person ist, die mehr Ruhe hat im Vergleich als ich. Also, ich kann mich schneller nerven, aber ich merke auch schnell mit ihm, dass es eben sich nicht lohnt, weil alles, was er macht, also macht das für mich. Und von dem her, ich habe auch gelernt, eben beim Autofahren, er hat so viel Geduld gehabt und er hat mir wirklich das Richtige gelernt, dass wenn ich daran denke, so, ja, er hat wirklich recht gehabt. Ich muss einfach ab und zu die Klappe zuhalten und machen, was er meint.
Das ist nicht immer ganz das Einfachste, stelle ich mir vor. Wir haben jetzt ja viel über Privatteams geredet. Also ja. Der Marcel Hirscher hat ein Privatteam, Tina Mase hat ein Privatteam, sie jetzt auch. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis? Ist das schlussendlich Vertrauen? Also das Vertrauen, weil es eben ein Familienmitglied ist oder Vertrauen, weil es ein Ängste, weil es ein Trainer ist, dem man vertraut und nicht vielleicht wechselnde oder eine ganz grosse, wie soll ich sagen, eine ganz grosse Mannschaft? Oder was ist es denn?
Ja, es ist nicht so einfach zum erklären. Aber ich glaube, es hat wirklich mit dem zu tun, dass alles personalisiert ist. Weil Sport hat sich so weit entwickelt, dass man kann nicht Material, es wird persönlich bestimmt. Also ich fahre nicht mit dem Material, dass zum Beispiel eine Worle, die Weltmeisterin ist. Sie hat getestet und gesagt, das ist perfekt. Also alle mit der gleichen Marke müssen dem Ski fahren. Weil, wir fahren ja anders. Also jeder hat seinen Körper, seine Stärke, sein Gewicht auch. Und das ist etwas. Im Kundibereich, es ist alles gleich. Also jeder Kunditrainer tut, für jede einzelne Athletin die Planung bestimmen. Weil, wie ich das gesagt habe, also vielleicht meine Beine sind 20 cm kürzer als eine von, weiss nicht, eine Nadia Kammer zum Beispiel. Und es kann auch nicht möglich sein, dass wir das gleiche Gewicht, die gleiche Wiederholung, die gleiche Zeit alles machen. Weil wir haben zwei verschiedene Körper. Und das ist genau das Gleiche mit dem Team, also mit dem Arbeiten auf der Piste. Und ich glaube, eben, nach dieser WM, man hat wirklich gesehen, auch bei den Österreichern, was ein Hirscher richtig gesagt hat, er hat gesagt, die Amis sind schon weit vor uns. Wieso? Weil bei ihnen jeder Athlet hat seinen Trainer schlussendlich. Also sie arbeiten schon zusammen, aber jeder Athlet hat seine Vertrauperson und das ist die Person, die ihm sagt, jetzt machen wir das und das. Es gibt nicht einen Haupttrainer, der sagt, morgen fahren wir 7 Läufe und alle fahren 7 Läufe. Ich habe das zum Beispiel die Woche vor Maribor gemerkt. Wir waren also mit der ganzen Mannschaft hinterher gewesen, trainieren. Und die Amerikanerinnen waren auch dort. Also, die Wann war dort, die Mankhausen war dort und die Schieferin war dort. Es sind 3 Fahrerinnen und jede hat ein anderes Programm gehabt. Also, die Wann hat zum Beispiel mit uns Riesenslalom trainiert. Die Mankhausen ist die eine nachher gekommen, geht Riesenslalom trainieren mit anderen Mannschaft. Und die Schieferin ist noch Slalom fahren. Und es ist so personalisiert, dass es so, also, es ist unmöglich, regelmäßig schneller zu fahren als solche Athleten, die auch alles also für sie bestimmt ist. Und ich glaube, es ist eben so, also die Zukunft ist so, man hat das wirklich mit der WM gesehen. Es gibt schon Mannschaften, die noch gewonnen haben, zum Beispiel in Frankreich sind alle sehr stark gefahren. Aber sonst, wenn man schaut, bei den Amis oder ein Hirscher oder eine Tina, die haben die Medaille geholt und sie haben alle Privatteam. Und von dem, ich glaube, ich kann ihnen auch dankbar sein, weil vor ein paar Jahren keiner hat verstanden, wieso ich will ein Privatteam. Und ich glaube, jetzt es zeigt sie langsam, dass das wirklich der richtige Weg ist.
Genau, also ich weiss noch, vor ein paar Jahren hat man gesagt, extra Wurst, oder? Und Lara Gut muss es so machen, wie sie es will oder macht das selber. Lara Gut, Sie sind seit 16 etwa im Rampenlicht mit 17 oder das erste wirklich grosse Rennen gewonnen. Wo ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, ich glaube, ich habe es nicht gewogen, aber es hat kiloweise Papierartikel über Sie, die geschrieben worden sind. Wie nennen Sie das wahr?
Ja, also es ist nicht immer einfach, weil ich habe wirklich gewählt, Skifahrerin zu werden, aber eben, weil ich habe so lieb Skifahren. Für mich, Skifahren bedeutet alles, eben, das Training, mit Materialabstimmung und alles. Aber das ganze Rummel rundum, es ist nicht etwas, das ich gewählt habe oder eben, dass ich wirklich beeinflussen kann. Weil, zum Beispiel, nehmen wir Facebook. Ich habe eine Fanpage, aber die habe ich gar nicht eingegründet. Sie haben es gegründet vor, also im Val d'Isère. Und dann ich habe geschaut und jeden Tag sind 1000 Fans mehr geworden zu Val d'Isère, als ich meine Medaille gemacht. Und ich konnte das nicht beeinflussen. Und es sind so Sachen, ich stehe auf am Morgen genau wie jeder andere Mensch. Ich bin so ein normaler Mensch und ich mache halt mein Ding, wie andere Leute gehen in die Schule oder gehen arbeiten. Aber irgendwie, wir machen etwas, wo man darüber schreiben kann. Und das ist, ja, schon ein bisschen unglaublich. Ich meine, wieso zum Beispiel muss man mir schreiben, weil eine berühmte Zeitung von Zürich will wissen, was ich von dieser Hockey-Mannschaft halte. Also, ich habe keine Ahnung. Ich meine, du kannst jeder Mensch auf die Straße fragen, der Hockey-Fan ist, und er kennt sie viel besser aus als ich. Aber irgendwie, es ist interessant, wenn man in den Zeitungen sagt, dass Lara Gut oder Dominik Giesen meint, die Mannschaft ist besser als die andere. Und, ja, also, es ist eben nicht immer einfach, weil es macht schon Spass. Ich meine, wenn ich Nachrichten kriege von Leuten noch vom Tessin, die mich auf, wie sagt man, Dialekt schreiben, das macht mir Spass, weil ich fühle mich wieder klein, als es normal war für mich, in die Schule zu gehen. Und dass die Leute mich zum Beispiel gefragt, ja, wie geht es mit dem Skifahren? Weil sie haben gewusst, ich bin ja die Kleine, die geht Skifahren. Aber sie haben genau das Gleiche gefragt. Meine Nachbarin, die ist Fußball spielen gewesen. Aber irgendwie, dass jede Woche riesige Artikel gibt oder Interview, das ist ja nicht immer einfach zum akzeptieren auch, weil es ist so etwas, das nicht normal ist, weißt? Für mich ist es auch normal, von einem Obama, jeder will ein Interview, er ist ein mega Mensch und jeder kennt ihn. Aber von mir, ich meine, ich kann nur Skifahren, es ist nicht so speziell.
Sie haben mal ein Mikrofon gekostet und dann hat jemand sie gefragt, ob sie verkältet sind. Dann haben sie gesagt, offenbar, sie seien allergisch auf Journalisten. Und nachher waren die Kommentare relativ hart gewesen, oder dass sie auch Zicken seien im Umgang mit Journalisten. Ist das verletzend oder macht sie das einfach trotzig, weil sie denken, Himmel, nochmal, lass mich in Ruhe? Oder was löst denn das aus?
Also, es passiert leider ab und zu. Und es ist halt nicht wirklich einfach auch für mich, weil, wie ich gesagt habe, ich bin noch nicht parat, mit dem Ganzen umzugehen. Es ist vielleicht auch das. Also, ich probiere mein Bestes zu geben, aber es gibt wirklich Tage, wo ich sage, ich habe keine Lust, ich habe keine Ahnung, was ich muss antworten. Und zum Beispiel an dem Tag, also, wir sind auf der Wiese die Woche zuvor gegangen, Schladming. Und es gibt schon immer ein bisschen Druck und wir haben gewusst, es ist nicht so einfach im Moment, weil jeder sagt, wir werden keine Medaille kriegen und von dem her gehst du auf die WM, probierst du das Beste zu geben, aber überall, es gibt nur Negativität und jeder wartet, dass ihr sagt, ja, wir haben keine Chance. Und auf dem Weg auf Tarvis, sie haben schon meinen Dad angerufen und gesagt, ja, die Lara ist krank und ich bin überhaupt nicht krank gewesen, bei mir ist alles okay gewesen. Und sie haben sogar noch den Chef Hans Platscher angerufen, um zu fragen, ja, die Lara ist krank. Sie haben gesagt, sie ist im Tessin krank. Und das ist überhaupt nicht richtig gewesen. Am Tag später wieder das Gleiche. Und ich bin normal am Trainieren gewesen. Und dann, ich komme bei der Pressekonferenz, ich huste, weil es ist einfach trocken gewesen. Und man fragt mich wieder, bist du krank? Und dann, im Moment, du hast einfach gesagt, nein, ich bin nicht krank. Und wieso müsst ihr einfach immer suchen, etwas, das nicht stimmt, oder immer das Negative schreiben? Und dann tust du einfach schlecht reagieren, und dann steht schon, dass du zicken bist. Also, wenn ich halt nie sollte reden und ich sollte nur Skifahren, es wäre kein Problem. Aber es ist wirklich so, also, in der Schweiz, wir sind als Skifahrer bekannte Leute. Und von dem her, man will auch mehr davon hören, als nur von deinen Resultaten, wenn du gewonnen hast oder nicht. Im Ausland, es interessiert keiner, was du eigentlich sagst oder machst. Wenn du gewonnen hast, bist du super. Wenn du gewonnen hast, keiner kennt dich. Und es ist eine Sache, ich glaube eben, obwohl ich schon seit 16 im Weltcup bin, ich habe noch nicht gelernt, wie ich das Ganze, ja, mit dem Ganzen muss umgehen muss. Oder eben, sehr wahrscheinlich, ich habe noch nicht das Ganze akzeptieren können. Aber ich glaube, es ist auch normal. Ich bin halt nur 21 und ich bin noch nicht erwachsen geworden.
Ich denke, das ist auch etwas, was viele vergessen haben, oder auch, als sie sie interviewt haben mit 18. Sie sind erst 21, Lara Gut, das muss man vielleicht auch betonen. Sie haben einmal gesagt, wenn sie jetzt nicht Skifahrerin geworden wären, hätten sie gerne studiert. Aber nicht etwa Journalismus.
Nein, ich glaube nicht. Obwohl ich gerne lese und gerne schreibe. Nein, es hätte mich sicher noch mit etwas mit Sport interessiert. Also, ich bin immer mega gerne in die Schule gegangen, weil es hat mich interessiert, etwas mehr zu wissen, als am Abend wieder bei meinen Eltern zu gehen und sagen, heute habe ich das gelernt und dann habe ich das gewusst. Und ich bin halt eine neugierige Person und von dem her, es hat mich immer fasziniert, studieren zu können. Also, ich mache das auch noch, ich mache das privat, also Fernstudio. Nächstes Jahr bin ich endlich mit meiner Matura fertig. Und dann, ich werde sicher etwas suchen, was ich auch noch eben lernen darf, also ich darf mich weiterbilden.
Aber in welche Richtung ist noch nicht klar, oder was Sie gerne?
Nein, also, ich glaube, ich würde sicher gerne etwas noch mit der Sprache machen, eben weil ich ohne Probleme Italienisch und Französisch reden.
Und aber Englisch und Spanisch reden Sie
ja,
auch?
Ja, ja, das schon, aber eben Englisch zum Beispiel, ich würde das wirklich gut können, genau wie ich Französisch reden kann. Und da bin ich noch nicht so weit, also von dem her, ich glaube, halt bis ich mit meiner Karriere aufhöre, ich habe noch ein bisschen Zeit zum Lernen und ich glaube schon, ich werde etwas mit Sprache anfangen und dann schauen wir.
Eben, mit 21 sind Sie eigentlich noch am Anfang von Ihrer Karriere, mindestens 10 Jahre sind noch möglich. Ganz kurz vielleicht den Ausblick auf das Wochenende. Sie gehen auf Meribel, fahren dort Weltcup-Rennen. Die Stimmung im Team, jetzt nach Schladming, sind die einzige Silbermedaille, haben Sie gewonnen vom ganzen Schweizer Team. Motiviert das? Läuft das? Ist das jetzt das, was man anstrebt? Oder wie sieht es aus für das Wochenende?
Ja, ich glaube, Wenn man denkt auf Schlarming, ich bin halt die Einzige, die Glück hatte, um Medaillen zu holen, weil auch Nadia ist einfach 400stel an der Medaille vorbei gewesen, und das ist sicher bitter gewesen. Aber es ist auch so, wenn die WM vorbei sind, man denkt schon, okay, es ist vorbei, jetzt geht wieder mit der Normalität los. Und in der Normalität, aus der Cortina als Mannschaft, wir sind immer auf Podest gefahren, in den Speed-Events, und von dem her, ich glaube, wir haben das Können, die ganze Mannschaft das zu machen, und von dem her, ich glaube, ja. Wir werden wieder probieren, regelmäßig schnell zu fahren, wie wir das vorher gemacht haben. Und ich glaube dann, es ist schon noch viel möglich für die nächsten 4 Wochenende, bis die Weltcup vorbei ist.
Lara Guth, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.